Narnia hat viele symbolische Parallelen zur Bibel, da C.S. Lewis, der die Geschichte geschrieben hat, Christ war und bewusst sich die Frage gestellt hat, hey, was, wenn Jesus in einer anderen Welt gelebt hätte? Wie würde das aussehen? Genau so. Und ihr seht auf diesen Bildern, ich bin letzten Sommer vor seinem Haus gestanden. Das ist übrigens ein C.S. Lewis' Haus. Also ihr könnt erkennen, woher er seine Inspiration hat für seine Bücher. Und genau, und da ist der See, und da auf dem Bänkchen ist er immer gehockt und hat auf den See rausgeschaut. Wir sind auch auf dem Bänkchen gehockt und haben auch auf den See rausgeschaut und haben gefunden, wow, okay, da ist Narnia entstanden. Also unter anderem. Genau. Das war noch sehr spannend gewesen. Kurzfassung von Narnia: Es geht um vier Kinder, die durch einen Schrank in eine andere Welt eintauchen. Mit sprechenden Tieren, Magie und mystischen Wesen. Dort kämpfen sie zusammen mit dem Loi Aslan, einem wahren König von Narnia, gegen die bösen Mächte dieser Welt, die eben von dieser Hexe hineingekommen sind. Und die Bewohner dieser Welt unterdrücken. Und das ganze Land in einen 100-jährigen Winter verzaubert hat. Die tyrannische weiße Hexe ist symbolisch gesehen der Teufel, der in unseren Herzen und in unserer auch realen Welt Unheil stiftet und uns zur Trennung von Gott versucht. In Narnia wird Gott der Vater nie gezeigt. Er wird als der Kaiser jenseits vom Meer dargestellt. Also es gibt kein Abbild von dem. Er ist der Vater vom Aslan, der unsichtbare Schöpfer von Narnia und der höchste Gesetzesgeber. Er steht für die Quelle vom ganzen Sein, die Weisheit und die bedingungslose Liebe. Gott, der Sohn, ist der Aslan, der Loi. Er tritt als Person in die Welt ein von Narnia, handelt und offenbart sich. Er ist ganz Gott, aber er wird für die Bewohner von Narnia greifbar und opfert sich dann auch, um den Tod zu überwinden. Der Heilige Geist wird in Narnia als ein Aslan sein Hauch oder seine Präsenz dargestellt. Der Aslan ist nie wirklich weg. Er ist der Geist, der Narnia erfüllt, die Bewohner stärkt, verwandelt und ihnen Kraft gibt. Auch wenn der Aslan körperlich nicht sichtbar vor Ort ist. Das Ganze erinnert stark an die Stelle aus der Bibel, wo auch dort beschrieben wird, wie Gottes Geist unsichtbar wirkt und Leben einhaucht in eine noch nicht vorhandene Welt. Im ersten Buch Mose heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst, öde und finster. Der Geist Gottes ist über dem Wasser geschwebt. Da sagt Gott, es wird Licht und es ist Licht geworden. Und Gott hat gesehen, dass das Licht gut ist. Und Gott hat Licht und Finsternis getrennt voneinander, sodass ein Tag und eine Nacht entstanden ist. Und dann ist der Tag beendet gewesen und der nächste Tag ist angebrochen. Und so weiter und so fort. 7 Tage lang hat er die Erde erschaffen. Gott erschafft somit einen Ort, wo Himmel und Erde eins sind. Der Garten Eden. Und dort erschafft Gott in Adam und Eva sein Ebenbild. Sie sollen königliche Priester sein und über die ganze Schöpfung herrschen. Das wird als Gottes Segen bezeichnet. Nur leider werden die Menschen von einem listigen Wesen verführt, das eben auch gerne so im Verborgenen ist. Und aus dem Ort, wo Himmel auf Erde war, verbannt. Sie verlieren mit dem Fehltritt, den sie gemacht haben, ihre Aufgabe von der königlichen Priesterschaft. Die Menschheit fällt ab in eine Zeit, die voll ist mit Gewalt und Bösem. Doch Gott hat sie nicht vergessen und verspricht, dass in Zukunft ein Nachfahre kommen wird, der das Böse besiegen wird. Er wird leiden und sterben und für die ganze Menschheit den Ursprungssegen von der königlichen Priesterschaft wiederherstellen. Das Versprechen wird an Abraham und seine Familie weitergegeben. Seine Familie wächst und wird ein grosses Volk. Gott ladet Abraham ein und seine ganze Familie, ein Königreich von Priestern zu werden. Gott selber will zumindest unter ihnen wohnen in der Stiftshütte. als Israel endlich zu einem Volk wird und sind sie schon sehr korrupt worden in ihrer Priesterschaft. Das Volk sehnt sich nach einem richtigen, nach einem sichtbaren König. Die wollen den unsichtbaren Gott nicht. Darum beruft Gott den König David. Er vertraut seinem Gott vollkommen und besiegt sogar mit seiner Hilfe den Goliath. Das war Israel sein mächtigster Feind zu dieser Zeit. Mit einer Steinschleuder. Kurz nachdem David König wird, geht er hoch auf in die Berge und baut dort die Stadt Jerusalem, oder auch Zion genannt, oder die Stadt Davids. Der David bringt die Stiftshütte in die Stadt Jerusalem, um dass das der Ort wird von Gottes königlicher Gegenwart. Also, ja. Der David tanzt vor Freude und kleidet sich auch wie ein israelitischer Hohepriester. Man könnte jetzt auch das Lied von den O'Bros anhören und dort heisst es, er wickelt um die Lade. Er bringt ein Opfer dar und lädt das ganze Volk zu einem Fest ein und segnet es. Der König David verhält sich wie ein Priester und Gott findet das gut. Gott verspricht sogar, dass aus dem Davids Geschlecht ein König kommt, der für immer regieren wird und das neue endgültige Erbe Eden aufbauen wird. Und trotzdem ist der David nicht immer perfekt gewesen. Er hat auch versagt im Leben und hat gesündigt. Er hat einen von seinen Soldaten betrogen, indem er dem seine Frau geklaut hat, fremdgegangen ist und nachher zum Affäre vertuschen den Mann umgebracht hat. Und auch in seinem weiteren Verlauf von seinem Leben hat der David seinem Gott nicht mehr vertraut, wie er es am Anfang gemacht hat. Er hat angefangen, nur noch aus seinen eigenen Kräften zu arbeiten und nicht mehr Gott zu vertrauen. Und darum spricht der David auch aus Erfahrung, wenn er über Sünde spricht in diesen Psalmen, die wir dürfen lesen in der Bibel. Er weiß, wovon er redet, weil er selber erlebt hat. Ich möchte euch anhand von dieser Geschichte aus Narnia und dem König David von der Bibel aufzeigen, dass wir alle betroffen sind von dieser Schwierigkeit, können uns einzulassen auf den Heiligen Geist. Es ist gar nicht so einfach, dem Heiligen Geist da nicht im Weg herumzustehen und ihn daran zu hindern, in uns selber zu wirken. Gottes Ziel ist es eigentlich nicht, dass er mit uns kann auf Augenhöhe eine persönliche, liebende Beziehung führen. Er will jedem Mensch tief begegnen. Doch die Sünde und das Böse erschwert es, uns die Beziehung zu pflegen. Sünde ist in dem Sinn ganz einfach erklärt. Sünde ist ein Graben. Und ein Graben, der trennt uns von Gott. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Also alles, was uns von Gott trennt, ist Sünde. Du weißt am besten, wo du strugglest in deinem Leben, also Mühe hast, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Du weißt am besten, wo und wann du sagst, ey, nein, sorry Gott, heute habe ich einfach keine Zeit für dich. Im Psalm 36, Vers 1-5, das ist der Anfang von dem Psalm, den Chiara vorher gelesen hat, steht: Die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Er gefällt sich darin, Schuld auf sich zu laden und andere zu hassen. Über seine Lippen kommt nichts als Trug, Lug und Trug. Es liegt ihm nichts mehr daran, vernünftig zu handeln und Gutes zu tun. Selbst wenn er im Bett liegt, schmiedet er noch unheilvolle Pläne. Er hat den Weg betreten, der alles andere als gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. In diesem Psalm wird Sünde als eine Stimme oder schon fast als eine Person dargestellt, die zuerst leislich im Herzen auftaucht. Sie flüstert uns zu, dass es keinen Gott gibt und verharmlost alle Schuld. Aus dem heraus können die bösen Worte, die wir über andere aussprechen, entstehen, weil wir das Gefühl haben, es ist ja gerechtfertigt. Oder auch böse Taten an unseren Mitmenschen ausüben. Und der David, der den Psalm geschrieben hat, der versteht das. Weil er ist selber ein sehr grosser Sünder gewesen. Was sagt Gott zu ihm? Gott sieht sein Herz und weiss, dass er es bereut. Und doch hat er müssen mit den Konsequenzen leben von seinem Handeln. Weil das Kind, das er mit dieser Affäre gezeugt hat, hat müssen sterben. Ich möchte euch meine Geschichte mit dem Heiligen Geist erzählen. Auf die Frage, wie erlebe ich den Heiligen Geist, habe ich bis vor kurzem mit Folgendem antworten: gar nicht. Mein Leben war wie ein Hamsterrad in einer dunklen Welt. Es ist gelaufen und ich bin gerannt und das Jahr, die Woche, der Tag und die Stunde voll mit Arbeit, Schule, Erwartungen, Terminen, Menschen, Aufgaben, Haushalt, Freunde, Essen, Trinken und ich bin völlig mit dem Leben hinein gesäckelt, aber irgendwie habe ich es nie erreicht. Stattdessen bin ich oft einfach über meine eigenen Füße und Beine gestolpert. Mein Leben war so voll, komplett voll gewesen, dass ich einfach so überfordert war mit allem und extrem erschöpft. Dazu ist noch gekommen, all die Ablenkungen, die ich zum Teil auch einfach gebraucht habe. Das Handy, um einfach mal abtauchen in eine andere Welt. Oder mich zudröhnen mit lauter Musik. Ich wäre so gern einfach in ein Flugzeug gestiegen und irgendwo weit weg. Ade, ich gehe dann machen. Das Handy, mein treuer und ständiger Begleiter, war immer an meiner Seite. Und auch der Heilige Geist ist ein treuer und ständiger Begleiter und wäre gern an meiner Seite gewesen und hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich meinem Handy und anderem Irdischem geschenkt habe in dieser Zeit. In all dem Stress, Leid und Überforderung hätte Gott anklagen können. Hey Mann, Gott, wieso machst du nichts? Du bist doch, kannst du mir nicht jetzt mal helfen da? Oder ich hätte den Heiligen Geist fragen können. Hey, wo bist du? Kannst du mir bitte helfen? Oder wie es in meinem Fall war, den Heiligen Geist habe ich bewusst aus meinem Leben weggeschickt. Wie gesagt, ich bin mir selber im Weg gestanden zu diesem Glück. Ich habe den Heiligen Geist ganz bewusst aus meinem Leben ausgeschlossen und in die Abstellkammer geschickt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht für ihn gewesen bin oder meine Handlungen nicht Gottes Willen entsprochen haben. Aber meine Verbindung zum Heiligen Geist habe ich wie gecuttet. Es war wie eine gestörte Beziehung. Und gleich habe ich ihm vertraut und an ihn geglaubt. Ich will damit sagen, das kann uns allen passieren, dass wir Gott aus Versehen ausschliessen. Oder auch ganz bewusst. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du den Heiligen Geist unbewusst oder ganz bewusst von deinem Leben ausschliessest. Bei mir ist es tatsächlich zuerst mega schleichend gekommen und unbewusst. Ich habe das nicht realisiert, dass ich das mache. Erst mit der Zeit habe ich gemerkt, hey, ich brauche Abstand. Ich kann nicht zu Gott gehen. Ich habe die Verbindung, ich kann die irgendwie im Moment nicht aufrechterhalten. Und ich habe dann ganz bewusst Gott ins Abstellkämmerli gesperrt und gesagt, hey, komm mir nicht zu nahe, Heiliger Geist, bleib dort drinnen, bleib weg von mir. Es gibt sicher ganz viele Menschen, die deine Hilfe jetzt gerade mehr brauchen als ich, also geh. Ich habe das gemacht, unter anderem auch, weil ich Angst hatte vor Gottes Herrlichkeit. Auch wenn es mir sicher sehr viel besser gegangen wäre, wenn ich den Heiligen Geist in mein Chaos hineinlassen hätte. Und er mich hätte erfüllen können. Aber die Angst von Gott, das ist nicht von Gott. Die Angst kommt nicht von Gott. Gott ist Liebe. Der Fakt ist, dass wir in einer Welt leben, wo das Böse immer wieder uns versucht, von Gott zu trennen. Wir werden ständig wieder versucht, in die Sünde zu verfallen. In meinem Fall habe ich mich von der Angst, also vom Bösen, leiten lassen und Gott bewusst ausgeschlossen. Auch wenn ich gewusst habe, dass ich ihn mit dem Entscheid sehr traurig mache. Auch wenn ich gewusst habe, was abgeht, bin ich noch nicht bereit, ihn zurück in mein Leben zu lassen. Nicht, weil ich nicht an ihn glaube oder ihm eben nicht vertraut habe oder so. Ich bin ganz einfach noch nicht bereit für diesen Schritt. Es war ein langer Prozess gewesen, um einiges zu erkennen, was da alles sonst noch rumgeschwirrt ist in meinem Leben, wo mich einfach gehindert hat, mich ganz zu erfüllen lassen von ihm. Ich möchte klar betonen, sich so von Gott abzuwenden, ihn bewusst ausschliessen aus deinem Leben, ist nicht schön. Es ist mit viel Schmerz verbunden und es ist ein harter Weg. Mir wäre es sicher sehr viel besser gegangen, hätte ich anders gehandelt in dieser Situation. Doch Gott hat meine Entscheidung respektiert. Und das hat mich mega fest berührt. Er hat meinen Willen respektiert, auch wenn ich ihm damit sehr fest wehtan habe. Er hat geduldig gewartet, bis ich wieder parat war für ihn. Und das möchte ich auch euch zusprechen. Gott respektiert deinen Willen. Er will eine ehrliche Beziehung mit jedem von uns. Und das kann nur geschehen, wenn ihr das auch wollt und parat sind für ihn. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Fragen mitgeben, die ihr darüber nachdenken könnt. Auch jetzt dann im Anschluss beim nächsten Lied. Hört hin und denkt über folgende Fragen nach. Die Fragen stehen auch auf dem Predigtnotizenblatt. Und auch der deutsche Text von dem Lied, der nachher kommt. Mit was füllst du dein Leben? Lässt du den Heiligen Geist zu, damit er überhaupt wirken kann? Gibt es noch Sachen in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, dass sie dich von einer ehrlichen Beziehung zu Gott abhalten? Was sind das für Hindernisse? Wo erlebst du den Heiligen Geist im Alltag? Ich ermutige dich, den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen. Entweder komplett neu oder immer wieder neu, jeden Tag. Damit du die Verbindung aufrechterhalten, damit du die Verbindung, dass du immer die beste Verbindung hast zu Gott. Wenn du merkst, da sind noch Sachen rum, die dich hindern daran, voll zu Gott zu kommen, dann geh doch auf eine Vertrauensperson von dir zu und lass für dich beten. Wir müssen das nicht allein machen. Ich habe auch Hilfe geholt. Ich bin auch zu anderen Personen und habe für mich beten lassen. Ganz konkret, nenn beim Namen, was dich hindert. Was ist das, was da dich noch blockiert, wo du wie nicht kannst, zu Gott kommen, nicht kannst ganz voll zu ihm kommen. Nenn das, benenn das und schick's weg aus deinem Leben. Schaff Raum für den Heiligen Geist, damit du ihn auch erleben kannst.